Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns Karma, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch, denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es gibt allanziehende spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionenbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollen Dienst überzogen ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Jnana unabhängig. Denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn so preist, sich an ihn erinnert und ihn immer ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorhang des Bhakti Yoga zu predigen, folgten streng diesen Richtlinien und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritativer Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Kasten und Ordnungen des Lebens für alle offen ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvaseshashunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadara Sivasati Govakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hier wird von einem Schwert gesprochen. Ein Schwert, was benutzt werden kann, um Leid zu durchtrennen. Die Schwert heißt, sich an Krishna zu erinnern. Srila Prabhupada eröffnet seine Erläuterung mit einer Beschreibung über den Knoten im Herzen. Er sagt, in dem Augenblick, wo die spirituelle Seele mit der materiellen Energie in Bindung kommt, entsteht ein Knoten im Herzen. Was ist dieser Knoten im Herzen? Es ist das falsche Ego, aus dem sich die Zahl, also, oder anders ausgedrückt, die Identifizierung mit der jeweiligen Lebensform und den jeweiligen Wünschen, die da im Geiste geboren werden. Und dann natürlich das Handeln entsprechend dieser Identifizierung. Man könnte es fast vergleichen mit einer chemischen Substanz. Ich kann jetzt leider kein gutes Beispiel geben, aber wenn eine Säure mit einer Base in Kontakt kommt, entsteht etwas Neues in diesem Kontakt, eine chemische Reaktion. Und aus dieser Reaktion wird irgendetwas geboren, zum Teil auch ein neues chemisches, eine neue, wie bitte? Salz wird da geboren, danke. So ist es auch, wenn die spirituelle Seele mit dieser materiellen Energie in Kontakt kommt, dann wird das Salz des falschen Egos, das Salz des materiellen Lebens geboren. Das entsteht dann, das ist unweigerlich und es wird beschrieben, dieses Element, als ein Knoten, als ein Hridaya Granthi in Sanskrit, der sehr schwierig nur zu lösen ist. Ich habe vor ein paar, eine wirkliche Erkenntnis davon machen dürfen durch ein Telefongespräch mit einer Sterbenden. Ihr kennt, sie ist eine Devotee namens Rati, die für mehrere Jahre im Krishna-Bewusstsein beschäftigt war und sich sehr eingesetzt hat für ihren Devotional Service, deren Leben auch nicht immer ganz einfach war und die dann in den letzten Phasen ihres irdischen Daseins von einer Krebserkrankung heimgesucht wurde, die sich durch den ganzen Körper hindurch erstreckte. Nachdem die konventionelle Medizin ihr keine Erleichterung verschaffen konnte, Chemotherapie und Bestrahlung und so weiter, hatte sie dann eine letzte Hoffnung in ein alternatives Krebskrankenhaus, wo terminally ill, also zum Sterben also Leute, die also wirklich in den letzten Phasen der Krebserkrankung waren, lebten, von denen dann auch einige geheilt wurden. Sie hatte diese Hoffnung, es war eine ganz alternative Behandlungsweise. Ich kannte sie, bevor sie zum Krishna-Bewusstsein kam. Also wir hatten sie mit unserer Predigergruppe, kamen sie zu einem Programm und einem Konzert von uns. Und wir hatten einen brieflichen Kontakt angefangen und ich kannte sie also vorher und sie, weil ich wusste, dass sie im Sterben lag, habe ich mit ihr gesprochen, um ihr Trost zuzusprechen und Inspiration vielleicht oder um einfach zu helfen und so weiter. Und wir sprachen so ein bisschen über spirituelle Themen. Ich predigte also so zu ihr und plötzlich merkte ich, dass sie sehr berührt war und habe nicht weiter gesprochen, was ich mir so gedacht hatte zu sprechen, sondern wollte von ihr dann hören, an was denkst du gerade? Und sie sagte, oh Maharaj, du weißt nicht, selbst in diesem Zustand, wo mein Körper, also sie war schon ganz abgemagert und es gab also nur noch den Krebs und ein bisschen Haut darüber in ihrem Dasein. Du weißt nicht, wie stark dieser Knoten im Herzen ist. Selbst in dieser Phase bin ich noch immer so sehr identifiziert mit diesem materiellen Dasein. Ich habe so viel Angst vom Tode. Ich habe so wenig verwirkt, dass ich eigentlich nicht der physische Körper bin, sondern eine ewige spirituelle Seele. Wie stark dieser Knoten ist, du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen, weil du in einem gesunden Körper bist und nicht diesen Schmerz spürst und nicht diese Angst spürst und so weiter. Mir ist völlig klar, dass das eine Illusion ist, Mir ist völlig klar, dass ich eine spirituelle Seele bin, sonst würde ich es auch gar nicht mehr in diesem Körper aushalten können. Aber die Bedeckung ist so stark, ist unglaublich. Und dann hat sie kurz geweint, also weil sie wirklich das in dem Augenblick ganz stark realisierte, sie ist eine spirituelle Seele, aber dieser Einfluss ist so wahnsinnig stark von der materiellen Energie. Ich glaube, wir können uns das gut vorstellen. Nicht? Also, das ist nicht getan mit einer theoretischen, sagen wir mal, der Knoten lässt sich nicht durch ein theoretisches Wissen von spiritueller und materieller Natur lösen. Das wurde mir sehr, sehr klar in dieser Sache. Das war wirklich eine authentische Äußerung eines Devotees, eines guten Devotees von Krishna. Das kann ich nicht vergessen. Also das saß, wie man so schön sagt. So in diesem Text wird gesagt, was unsere Möglichkeit ist, um diesen Knoten zu lösen, der uns, wenn er nicht gelöst wird, weiterhin im materiellen Leben sagt, selbst wenn man den physischen Körper aufgibt aufgrund von Krankheit oder an, wie wir schön sagen, natürlichen Tod, wenn der Knoten noch weiter im Herzen da ist, wenn er ein ungelöster Knoten ist, ein fest zugezogener Knoten, dann werden wir aufs nächste eine Geburt nehmen im materiellen Leben, entsprechend dieses unseres feinstofflichen Körpers und unseren Wünschen und so weiter. So, was ist die Lösung oder wie kann man diese Lösung lösen? Man braucht ein Schwert dazu. Ich weiß nicht, ob ihr von Alexander dem Großen gehört habt. Alexander der Große kam als Kind zu einem zu der Stadt Gordon, wo der gordische Knoten war. Das war ein total verstricktes, verknotetes Knotengebilde. Also ein richtiger Knoten, aber nicht so ein kleiner wie dieser hier, sondern es muss ein Wust von Knoten gewesen sein. Vielleicht wie so ein Knäuel stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht genau. Der gordische Knoten, ganz bekannt. Und es hieß, jemand, der es versteht, diesen Knoten auseinander zu pulen, sagt man in Norddeutschland, nicht? Also zu lösen, dass der nächste Kaiser von dem Mittelmeerraum und Mittelasien, Kleinasien ist das Wort, sein würde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich viele Kandidaten darum bemüht haben, diesen Knoten zu lösen. Wer will nicht Kaiser von Kleinasien werden, wenn er im Maya ist, nicht? Aber keiner konnte ihn lösen. Er war so fest. Und die haben wahrscheinlich mit Körperkraft und mit Intelligenz und allem Möglichen. Du schläfst ja unglaublich. Guck euch den mal an. Wir haben dich gesehen. Du bist eingegangen in die Geschichte von Goloka Dham als das Schlafwunder. Wir haben da über dich gesprochen in diesem Zusammenhang. Aber mit viel Zuneigung und viel Anerkennung, dass du sehr schwer gearbeitet hast in deinem Devotional Service. Und deswegen, wahrscheinlich, du mach dir keine Sorge, nur mit großer, liebevoller Anteilnahme haben wir gesprochen. Aber ja, du musst dir ernsthaft überlegen. Ich würde mich hinlegen an deiner Stelle. Also du bist also am Rande der Existenz. Ja, genau. Alexander kam als Achtjähriger dahin, nachdem also die größten Namen in der damaligen Geschichte, also aus den Herrschaftsgeschlechtern, kamen da Kandidaten hin und er sah sich das Ganze an und er sah, es ist hoffnungslos, man muss ein Schwert nehmen, das kann man nicht auseinander tütern. Er nahm ein Schwert, haute auf den Knoten und löste den gordischen Knoten, woraufhin alle sagten, also klar, das ist der nächste Herrscher. Und es wurde auch, das lag da keine Täuschung vor, er wurde tatsächlich, ihr wisst, Alexander der Große ist in die Geschichte eingegangen, der hat den ganzen Kleinasien, kleinasiatischen Raum genommen. So ist er auch mit dem falschen Ego. Wenn man versucht, durch Psychologie, durch Psychotherapie, durch Gesprächstherapie, durch intellektuelle Sachen, das aufzubröseln, diesen Knoten, dann wird man nicht erfolgreich sein. Man muss die Schwertmethode holen. Man muss die intensive Methode bringen. Man braucht eine spirituelle Methode, sonst geht es nicht. Es ist zu hart. Selbst Jnana, intellektuelles oder empirisches Wissen, reicht nicht aus. Nicht mal eine Todeskrankheit, wie wir eben gehört haben, reicht aus, diesen Knoten aufzubröseln. Es muss ein Schwert hin. Und dieses Schwert wird im Bhagavatam gegeben. Und dieser Schlokka, den wir gerade gelesen haben, ist der erste von einer Reihe von Versen, die sich ganz genau damit beschäftigen, wie wir als bedingte Seele tatsächlich zu unserem ursprünglichen Gottesbewusstsein zurückfinden können. Der erste von einer Reihe von Versen. Dieser Schlokka gibt eigentlich das Motiv von Sadhan an oder von Abhideya an. Nicht? Abhideya ist das Wissen, wo der Vorgang gegeben wird, wie wir uns mit Krishna verbinden können und Gottesbewusstsein erlangen werden. Und der Vorgang, der hier gegeben wird, ist der Schwertvorgang. Geht hier nicht mehr um Jnana oder Karma, diesen materiellen Tätigkeiten, mit denen man versucht, eine höhere Ebene zu erreichen. Es geht hier um die einzige Natur des Bhakti-Vorgangs. Und es ist ganz einfach, ihr kennt es alle, wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Worum es geht, ist die Botschaft des Herrn zu hören und sich dann daran zu erinnern. Nicht es zu hören und zu vergessen, sondern, das heißt hier, mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionbringenden Tuns, nicht? Falsches Ego und den daraus folgenden Tätigkeiten, das schafft den Knoten, indem sie durchschlagen das also, indem sie sich an den Herrn erinnern. Der ganze Sinn und Zweck des Krishna-Bewusstseins, Oli, Haribol, ist es, dass man den Geist langsam spiritualisiert. Fragt euch selber, wie weit ihr im Krishna-Bewusstsein seid, indem ihr seht, womit beschäftigt sich euer Geist am Tag. Das Wichtigste ist, wir können nicht scheinheilige Devotees sein. Scheinheilig ist ein sehr hartes Wort. Ich möchte lieber sagen, scheinbare Devotees sein. Ein Devotee muss im Geiste über spirituelle Dinge denken. Er muss Negativität und materielle Gedanken weit von sich weisen. Er muss während des Tages und am besten auch während der Träume in der Nacht mit Krishna in Verbindung sein. Sonst verfehlt er den Sinn und Zweck seines Aufenthalts. Tempelleben hat hat ein bisschen Nutzen, weil man, wie auch die Katzen, die auf diesem Projekt sind, oder die Tauben, die tun auch was, beitragen auf ihre Weise. Aber wir sind hier, um zu lernen, unseren Geist mit spirituellen Themen zu erfüllen. Das ist der Sinn und Zweck. Sonst sind wir nur eine Lebensgemeinschaft mit vielleicht ein paar guten Lebensregeln, aber wir sind noch nicht auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins. Rupa Goswami erklärt das, indem er sagt, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Diese beiden Regeln sind die Hauptregeln des Krishna-Bewusstseins. Alle anderen Regeln und Regulationen sind nur Diener dieser beiden Prinzipien, sich an Krishna zu erinnern und so weiter. Guckt euch mal in eurem Leben an. Wenn ihr an Krishna, ein Devotee schrieb mir, unlängst einer meiner Devotee-Freunde, ich weiß eines, nachdem ich jetzt 30 Jahre im Krishna-Bewusstsein bin, wenn ich an Krishna denke, geht es mir gut, und wenn ich nicht an Krishna denke, geht es mir schlecht. Punkt. Das ist meine Verwirklichung. Es ist auf den Punkt gebracht. Ist es nicht, wie ich sage? Wenn ich an Krishna denke, geht es mir gut. Wenn ich nicht, dann geht es mir schlecht. Das kannst auch du verstehen, Gopali. Ist es nicht so? Wenn man nur so, ach, alles Mögliche im Geist. Aber in dem Augenblick, wo man wirklich an Krishna denken kann, geht es einem wirklich gut. Da geht es einem dufte, wie man so schön sagt. Ne? So, das ist wirklich das Schwert. Warum? Warum ist das ein Schwert? Prabhupada erläutert das so. Denn alle Taten des höchsten Herrn, in Klammern seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende, spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert. Es kommt, wenn man darüber hört, regelmäßig liest in dem Bhagavatam, fühlt man plötzlich eine Erleichterung, die man von keinen anderen Quellen bekommen kann. Und wenn man über den Tag einfach denken kann, das, was jetzt geschieht, ist von Krishna arrangiert. Es ist Krishnas Plan. Fühlt man sich sofort glücklich. Es wirkt unglaublich schnell und wirksam. Das kann jeder verspüren. Auch ein Anfänger im spirituellen Leben kann das erfahren. Nicht auch wir als Prediger, das möchte ich euch sagen, worauf wir nur achten. Wir müssen irgendwie, wenn wir mit Leuten in Kontakt bringen, ihnen helfen, dass sie sich an Krishna erinnern können und Krishna sehen können in ihrem Leben. Das ist die ganze Aufgabe des Krishna, des Predigens, dass man versucht, die Bhagavad Gita anzuwenden auf die jeweilige Situation und dann einem Menschen verhilft, sich an Krishna zu erinnern. Krishna Surya Sama, Krishna ist wie die Sonne und Maya ist wie die Dunkelheit. Wenn die Krishna-Sonne aufgeht im Herzen, geht die Dunkelheit Mayas sofort weg. Ja, das ist also die Schwertmethode. Ich möchte jetzt zum Abschluss meiner Vorlesung euch etwas vorlesen, was ich gestern las, so um 1 Uhr nachts. Habe ich das so gelesen, es hat mich unglaublich berührt und ich habe dann mich entschlossen, das vorzulesen. Ich hoffe, dass es nicht nur so eine 1 Uhr nachts Berührung war, sondern euch auch macht. Es ist ein Buch von entnommen von Bhaktitirtha Maharaj, The Beggar Part 2 heißt es, und er setzt sich jetzt einmal damit auseinander, was geschehen würde, wenn er stirbt. Stellt euch folgende Situation vor, er ist tot und er schreibt jetzt einen Brief an uns. Der Tod kam vor ein paar Tagen und hat mich hinweggenommen. Wie ein Dieb kam er, der sein Diebesgut in der tiefen Nacht wegstahl. Ich ertappte mich dabei, wie ich dachte, warum ich? Warum muss ich von allen Orten, die es im Universum gibt, zu diesem Ort? Tage, Monate und Jahre waren in diesem Zustand schnell verflossen. Ich konnte mich daran erinnern, wie ich in der Volksschule war, dann der Mittelschule, dann dem Gymnasium und später um die ganze Welt reiste. Am Ende also kurz bevor ich 50 wurde, hatte ich gespürt, wie sich in meinem Körper Veränderungen einstellten. Aber selbst zu der Zeit hatte ich noch gelebt, als wäre ich unsterblich. Ich hätte verstehen sollen, dass diese Veränderungen Zeichen waren, dass meine Körpermaschine langsam dem Tode entgegenging. Nun schaue ich mich um. Alles ist still um mich. Einige Sekunden später höre ich ein lautes Schreien. Eine Serie von Gedanken bombardiert mich. Sicherlich der Laut, das Schreien hier so laut, dass ich bald taub werde. Ich dachte, ich habe mich noch nie so allein in meinem Leben gefühlt. Dann Momente später fühlte ich, dass sich der Raum, in dem ich war, anfühlte und dass ich nicht länger alleine war. Ich muss jetzt sehen, Naraini, wenn es zu intensiv wird für dich, das hat eine sehr positive Wendung, aber es wird ziemlich intensiv, dann nimm ich es dir nicht übel, wenn du aufstehst und so weiter. Nicht? Also wird es intensiv, ein bisschen schon. Geht noch? Ja. Ich werde es vielleicht nicht so betonen, ich werde es langweilig betonen, dass man dann nicht so mitgenommen wird. Als ich völlig konfus war, kam Lord Yamaraj, der Herrscher über den Tod, zusammen mit einigen seiner Gehilfen. Ich fuhr auf. Das ist ein Fehler. Ich sollte nicht hier sein. Zu meinem Erstaunen hörte ich um mich herum Millionen von anderen Seelen, die Ähnliches sagten. Nein, nein, wir gehören hier nicht hin. Das ist ein Irrtum. Ich versuchte irgendwie den Yamaraj zu zeigen, dass ich anders sei als die Millionen von Seelen um mich herum. Aber ich merkte, dass alle die gleiche Taktik hatten. Obwohl jeder von uns das Gefühl hatte, wir gehörten nicht in den Gerichtshof von Yamaraj, sprach doch Yamaraj mysteriöserweise zu jedem Einzelnen und erklärte ihm geduldig, warum denn jeder hierher gebracht war. Dann schaute Yamaraj direkt mich an und sagte mit beißendem Sarkasmus zu mir: Du bist Bhakti Tirtha Swami Krishna Pad. Wo ist denn Tirtha und wo ist Bhakti? Also Bhakti Tirtha heißt. Wo ist Hingabe und wo ist das Heilige an dir? Mein Mund fiel auf. Also wie sagt man, my mouth dropped open, wie sagt man, die Kinnlade runter, danke. Und ich stand still da. Sind diejenigen, die unter deiner Führung waren, sagte Yamaraj weiter, in der Lage gewesen, ihre Sünden aufzugeben? Ich glaube nicht. Als ich rot wurde und einfach die Schultern zuckte, sagt er: Weißt du denn nicht, dass wenn du nicht deine Schüler reinigen kannst und läutern kannst, dass du für ihre Sünden verantwortlich bist? Es gibt so viele Hunderte von Sündern, die mit dir verbunden sind. So hast du so viele Schulden für jeden Einzelnen zu tragen. Selbst deine eigene Reinheit kann dich jetzt nicht beschützen. Was meinst du, wo soll ich mit dir anfangen? Ich lese es euch nicht vor, würde ich sagen. Stellt euch mal vor, ihr würdet da stehen. Die meisten von euch haben nicht Schüler, aber ihr habt auch vielleicht was zu tragen noch. Ich sagte, ich konnte nicht sprechen. Dann erlaubte mir Yamaraj einen Rückblick in mein Leben und auch in die Leben, die vor diesem Leben kamen. Ich sah, wie ich in anderen Körpern lebte. Einmal war ich ein Schauspieler, der sich gerade in der Garderobe ankleidete und verschiedene Kostüme anprobierte. In jedem Körperkostüm ging ich für ein paar Momente auf und ab. Aber dann bemerkte ich, dass ganz gleich, welchen Körper ich angenommen hatte, ich mich völlig zu Hause fühlte in dem jeweiligen Körper und mich damit identifizierte und völlig meine Mission vergaß. Jedes Mal, wenn ich mich klar noch entsinnen konnte, also er beschreibt, und das ist sehr, sehr lange, wie das geht, ich überspringe hier mal, wie er sich total identifizierte aufgrund des Knoten des falschen Egos mit dem materiellen Körper. Jedes Mal spielte er seine Rolle. Jedes Mal vergaß er, dass er ein ewiger Diener Krishnas ist und die Aufgabe hatte, Krishna bewusst zu werden und an Krishna zu denken. Jedes Mal, und er beschreibt das hier mit einer Intensität und Verzweiflung. Wir haben eine, ich möchte Rücksicht nehmen auf unsere Mami und jetzt nicht das so beschreiben, nicht? Als ich diese vorangegangenen Leben und mein Verhalten studiert hatte, schaute ich auf Yamaraj und versuchte etwas zu meiner Verteidigung hervorzubringen. Mit gebrochener Stimme sagte ich, aber ich habe doch meine 16 Runden im letzten Leben jeden einzelnen Tag gechantet und ich habe niemals eines der vier regulierenden Prinzipien gebrochen. König Yamaraj drehte sich zu seinem Helfer um. Erklär diesem Heuchler, was die Sachlage ist, sagte er. Der Assistent wandte sich an mir und sagte, es stimmt, du hast täglich gechantet. Aber dein Chanten war gar nicht, du warst gar nicht bemüht, selbstlosen Dienst zu Krishna zu bekommen. Es ging dir um deine Aufbesserung deiner eigenen kleinen Sache. Der Knoten in meiner Kehle zog sich zusammen. Gut, du hast den vier regulierenden Prinzipien gefolgt. Du hast kein Fleisch gegessen, keine Berauschungsmittel zu dir genommen und nicht Glück gespielt und illicit Sex gehabt. Aber in deinem Geist hast du konstant die Prinzipien gebrochen. Er legte eine Schweigepause ein. Es wird jetzt langsam mal Zeit, dass du die Gesetze verstehst, die im Universum arbeiten. Pass bitte jetzt auf. Dein physischer Körper wandelt sich Leben für Leben, aber dein Geist trägt dein Selbst in dein nächstes Dasein herein. Du musst mit anderen Worten verantwortlich sein für deinen Geist. Aber was ist mit all dem Dienst, den ich ausgeführt habe, fragte ich. Glaubst du, dass der Dienst deines Egos wirkliches hingebungsvolles Dienen ist? Ja, durch all deine großartigen Dienste hast du doch nur ein Interesse verfolgt, nämlich deinen eigenen Ruhm zu propagieren. Und nun? Dann musst du sehen. In der Welt warst du berühmt, aber hier bist du ruhmlos. Berüchtigt. Hier bist du berüchtigt. Aber, sagte ich, ich habe einen machtvollen spirituellen Meister. Ihr kennt doch hier sicherlich Srila Prabhupada. Ja, du hast recht. Und dies ist ein anderer Grund, warum du hierher geschickt worden bist. Siehst du? Um dir und auch anderen zu helfen, hat Krishna persönlich einen seiner liebsten Diener geschickt. Srila Prabhupada war Krishnas direkt ermächtigter Repräsentant, direkt verbunden mit Lord Chaitanya Mahaprabhu und Lord Nityananda Prabhu. Nur um solchen Leuten wie dir zu helfen, hat Krishna Srila Prabhupada in diese leidvolle Welt geschickt, in der du dich aufgehalten hast. Srila Prabhupada war der Senapati Bhakta, ein großer Kommandant der zu jeder Ecke in der Welt ging, um gefallene Seelen zurückzubringen. Aber selbst obwohl Krishna solch eine große Seele geschickt hat, um dir zu assistieren, hast weder du noch die anderen ihn ausreichend geehrt oder dich da seinen Wünschen ergeben. Nach einiger Zeit hatte Krishna das Gefühl, dass Prabhupada zu lange in der Welt war. Und deswegen hat er ihn zurückgerufen, obwohl er gewillt war, weiterhin diesen undankbaren Seelen wie dir zu helfen. Yamaraj, Assistent, machte weiter. In Wirklichkeit liegt es an den Sünden seiner unqualifizierten Schüler, dass Prabhupads Körper so schnell gestorben ist. Ihr Schüler müsst Verantwortung nehmen für sein frühes Weggehen. Tatsächlich, Personen wie du müssen auf zweierlei Art und Weise korrigiert werden. Einmal musst du die Last tragen, die du verursacht hast, weil du aufgrund deiner Schwäche deinem spirituellen Meister Leid zugefügt hast. Und zweitens musst du die Last von den Sünden deiner Schüler tragen. Oh, mein Herz sank mir in die Zehenspitzen, als er mich fragte, welches von diesen beiden Lasten möchtest du zuerst tragen? Oder welche von diesen beiden Lasten möchtest du zuerst tragen? Zuerst war ich sprachlos, aber schließlich quälte es sich aus mir heraus. Bitte, bestraf mich zuerst für die Lasten, die ich meinem eigenen Guru zugefügt habe. So wie ich das sagte, erschien Yamaraj wieder vor mir. Diesmal war aber ohne Waffen. Mein Lieber, du bist sehr, sehr glücklich, sagte Yamaraj, also sehr vom Glück begünstigt. Mein Lieber, du bist sehr, sehr vom Glück begünstigt, sagte Yamaraj, weil dein spiritueller Meister Mitleid mit dir hat und interveniert ist, hat er mich kurz gerufen und mir gesagt, ich soll dich freilassen. Bevor ich antworten konnte, sagte er weiter. Selbst wir sind total erstaunt, wie dein Guru gewillt ist, noch weitere von deinen karmischen Reaktionen zu absorbieren. Diese Art von Mitleid ist etwas, was ganz rar gesehen wird. Selbst ich habe das selten gesehen. Dann hörte ich Prabhupadas Stimme. Du gehörst hier gar nicht hin in die Hölle. Komm mit mir, mein geliebtes Kind, dass wir wieder zusammen sein können. Aber Srila Prabhupada, ich bin deiner gar nicht würdig. Es macht nichts, antwortete er. Aber weißt du nicht, dass in der Zeremonie, in der du deine zweite Geburt nahmst, ich bereit war, dein spiritueller Vater zu werden? Obwohl ich es eigentlich nicht obwohl ich sprechen wollte, konnte ich nicht sprechen. Mein Sohn, sagte Prabhupada weiter, in der spirituellen Welt lässt niemand den anderen einfach so fallen. Es gibt in der spirituellen Welt keine fallengelassene Kinder. Befreite Spiritualisten kennen solch ein Fehlverhalten nicht. Prabhupada sagte dann zu mir, außerdem ist unsere Beziehung ewig. Bei diesen Worten verbeugte ich mich vor Srila Prabhupadas Füßen. Und als er sich zu mir lehnte und meinen Kopf mit seinen Fingerspitzen berührte, kam in mich eine spirituelle Ekstase ohnegleichen. Plötzlich fiel mir auf, obwohl ich so unwürdig war, hat mein Guru so eine unendliche Mitleid. Darauf verlor ich das Bewusstsein. Hare Krishna. Damit endet das. Ich wollte euch das vorlesen. Erstmal, weil ich es selber persönlich ganz schön fand und ich fand, es passte in dieses Thema herein, wo einfach gesagt wird, es zählt nicht, was du so einfach nur tust, du, dein Geist, dafür musst du Verantwortung übernehmen. Ich fand das einen sehr schönen Punkt in Betrachtung zu dem Bhagavatam-Vers. Was ich aber noch einen sehr schönen Punkt fand, ist einfach, wie dann dieses Verständnis vom Prabhupada. Ich habe auch einen Brief gekriegt von einem meiner Gottbrüderfreunde, mit dem ich in einem regelmäßigen Briefaustausch bin, der mir sagte, er hätte einen Traum gehabt, den er als prophetisch ansah, wo er auch plötzlich vor Yamaraj stand und sich verantworten musste. Und dann hat er, es hat nur funktioniert, als er sich so verteidigte, wie keiner will ja leiden, indem er sagte, ich bin ein Schüler von Prabhupada, vergesst das nicht. Prabhupada ist gekommen mit dieser Barmherzigkeitsmission von Chaitanya Mahaprabhu, dass eben nicht geachtet wird, was die Qualifikation ist. Das ist ja Chaitanya Mahaprabhus besonderes Kennzeichen, was seine Inkarnation so speziell macht. Er ist ja der Barmherzigkeitsavatar. Wisst ihr das? Das ist diese Namo Mahavadanyaya, sagt Rupa Goswami. Du bist die barmherzigste Inkarnation, weil du freigibst, was keine andere Inkarnation vor dir gegeben hat. Namo Mahavadanyaya. Krishna Prema Pradayate. Und Lord Chaitanya achtet nicht auf die Qualifikation. Und wir sind irgendwie verbunden mit Prabhupada. Ich möchte abschließend sagen, weil das Thema Guru in unserer Zone aufgrund der Vorkommnisse vor einem Jahr jetzt wohl, oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das ist, ein traumatisiertes Thema ist für manche. Das braucht nicht zu sein, das ist eine falsche Schlussfolgerung. Wir sind, und das muss man wirklich sagen, auch die Schülern von Prabhupada sind eigentlich in Prabhupads Barmherzigkeitsmission. Denn ohne Prabhupada wären die Schüler von Prabhupada nirgendwo in der Nähe des spirituellen Lebens gewesen. Nicht? Das ist ja schon was Besonderes, wenn plötzlich ein Acharya kommt und das tut, was noch nie zuvor gemacht wurde, nämlich in die westliche Hemisphäre zu gehen und dort Krishna-Bewusstsein zu präsentieren in seiner reinen Form. Da muss man schon ermächtigt sein von Lord Chaitanya persönlich. Und somit ist hier auch ein besonderer Fall, dass nämlich die Enkelkinder von Prabhupada, die Enkelschüler, wenn man so möchte, ebenfalls mit dem Großvater verbunden sind. Weil es ist seine Mission. Es ist ja nicht die Mission der Gurus nach Prabhupada, die hier macht, sondern die ISKCON ist ja in einer Weise geprägt von Prabhupada. Sagen wir mal so, der Kern oder die Anlage, dass unsere Bewegung jetzt noch mehr wieder auf Kurs gebracht wird, da bemühen sich ja jetzt viele gute Devotees und vor allen Dingen Krishna sehr, dass da was passiert endlich und es eine bessere Bewegung sein kann, wo mehr den Devotees ihr spirituelles, also mehr Nutzen erwiesen wird. Ich möchte euch abschließend inspirieren, euch in dieser Zeit wirklich eine Mission im Leben zu nehmen. Das braucht man, eine positive Mission, die Platz hat, in Prabhupadas Mission Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne von uns nicht so vor sich hintütelt, sondern sich wirklich überlegt, wie kann ich mit meinem kleinen Beitrag realistischerweise helfen, dass diese Mission die gefallenen Seelen retten kann, vor dem Leid, damit Yamaraj sich auseinandersetzen zu müssen. Ich meine, die sind ja ziemlich heavy. anscheinend, dass sie da so hinkommen. Wie authentisch diese Geschichte ist, weiß ich nicht. Es ist eine poetische Geschichte. Es ist in einem Gedichtsband drin. Das geht nicht darum, ob wir nun alle von Yamaraj kommen oder nicht. Das ist eine Frage, die will nicht in dieser Geschichte angeredet werden. Was wir tragen für unser spirituelles Leben. Gut, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich bin ein bisschen zu lange. Ich wusste nicht, dass es so. Hat euch die Geschichte gefallen? Das hatte irgendwas. Ne? Also, es war also nicht nur eine Mitternachtsgeschichte, die dann am Morgen, ja, was war denn da am Mitternacht? Also die dann weg ist, Schall und Rauch. Ne? Gut. Dann würde ich Folgendes vorschlagen, weil wir schon ein bisschen late sind, ein bisschen spät sind, 8:55 und wir haben einen intensiven Tag vor uns. Möchte ich hier sagen, dass ich keine Fragen also jetzt keine Fragen beantworte, denn es ist ziemlich klar, auf was gesagt wurde. Wenn ihr Fragen habt, ich bin ja hier und geht weiter vor Lesung und dann bin ich rechtzeitig dran, dann können wir das dann machen. Srila Prabhupada ki jai, Srila Radha Madan Mohan ki jai.